온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Wieder einmal haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, euch zum 173. Mal ein randvolles Onda-Info zu präsentieren. Diesmal mit folgenden Themen.
Uribe es un sinvergüenza.
Der Gefangenenaustausch zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla ist wieder mal gescheitert. Wir erläutern, warum und wieso.
El impacto en el desarrollo mismo de esta provincia es muy grande.
Nachdem in Costa Rica die Volksabstimmung gegen das Freihandelsabkommen CAFTA knapp gescheitert war, drohen unerwartete Konsequenzen. Der Hafen von Puerto Limón soll privatisiert werden. Die Bevölkerung befürchtet eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Thema des Tages aber ist die Lage in Bolivien. Während in der Hauptstadt La Paz die neue fortschrittliche Verfassung gefeiert wurde, erklärten vier wohlhabende Provinzen ebenso feierlich ihre Autonomie. Warum diese Autonomie weniger fortschrittlich ist und wie es mit Bolivien weitergeht, erklären wir euch in einem Hintergrundbericht und in einem Interview mit dem bolivianischen Botschafter Walter Magne Vélez. Musikalisch vertont wird das Ganze diesmal von Spook in the Guay, aber los geht's mit einem alten Klassiker von Joy Division, nämlich Radio Transmission. Viel Spaß! In Kolumbien sind die Hoffnungen auf einen Gefangenenaustausch zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla erneut zunichte gemacht worden. Nach Monaten intensiver Verhandlungen, in die auch Venezuelas Präsident Chavez einbezogen war, hat die Regierung den Vermittlern das Mandat entzogen und damit alle Hoffnungen zunichte gemacht, eine erste Gruppe könnte schon zu Weihnachten aus den Händen der FARC freikommen.
Da konnten sich die beiden Präsidenten mal wieder in ihrer Lieblingsrolle gefallen. Der eine als entrüsteter Volkstribun, der sich hintergangen fühlt, der andere als patriotischer Hardliner.
El presidente Uribe le había dicho al presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el alto mando institucional colombiano. En consecuencia, el presidente de la República da por terminada la facilitación.
Uribe es un farsante. Uribe es un mentiroso. Uribe es un sinvergüenza. No tengo nada que hablar con él. Porque esto que yo te estoy diciendo, él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Y decidió romper la fórmula que habíamos venido construyendo con tanto tesón.
Bei der Vermittlung eines Gefangenenaustausches zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla habe Venezuelas Präsident seine Kompetenzen überschritten. Das Vermittlungsmandat sei damit beendet, ließ Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe Ende November durch seinen Regierungssprecher ausrichten. Anlass war ein Telefonat von Chavez mit dem kolumbianischen Armeechef ohne vorherige Autorisierung der Regierung. Der entlassene Vermittler wehrte sich mit der Behauptung, Uribe habe den Vermittlungsprozess gerade deshalb abgebrochen, weil er kurz vor einem Erfolg gestanden habe. Uribe sei ein Lügner und Verräter, der überhaupt kein Interesse habe an Verhandlungen mit den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, der dienstältesten Guerilla Lateinamerikas. Für den Gefangenenaustausch engagieren sich Angehörige seit Jahren. Schließlich sind die meisten schon Ende der 90er Jahre verschleppt worden. 500 Gefangene hatten die FARC 2000 ohne Bedingungen freigelassen. Die verbliebenen höheren Dienstgrade von Polizei und Militär sowie die verschleppten Politiker sollen seither gegen die etwa 500 inhaftierten Guerilleros getauscht werden. Immer wieder hatten verschiedene kolumbianische Politiker und europäische Spitzenbeamte versucht, mit dem Oberkommando der FARC zu verhandeln. Die Kontaktaufnahme hatte die Regierung jeweils begrüßt und ihren Verhandlungswillen groß angekündigt. Später wurden die Missionen dann still und leise entsorgt. Die jetzt abgebrochenen Verhandlungen hatte Piedad Córdoba initiiert. Die umtriebige linke Senatorin aus Medellin hatte wohl das Schicksal vergangener Vermittlungsmissionen vor Augen, als sie Hugo Chávez mit ins Boot holte. Denn still und leise ist mit Chávez nicht zu machen. Das ändert aber nichts daran, dass die Gefangenen wohl nicht mit ihren Familien die Weihnachtsfeiertage verbringen können. Weder die inhaftierten Guerilleros, noch die entführten Politiker und die im Gefecht gefangen genommenen Polizisten und Soldaten. Vor wenigen Tagen hatten Videobotschaften und Briefe aus den Wäldern des Amazonas-Tieflandes noch Hoffnungen auf einen baldigen Austausch geweckt. Von vielen Verschleppten war sein erstes Lebenszeichen nach 4 Jahren.
Soy el teniente del ejército de Colombia, Malagón Castellano Raimundo, secuestrado por las FARC hace más de 9 años. Lo que puedo manifestar es que infortunadamente...
Unser Leben ist sehr schwer in diesen unwirtlichen, abgeschiedenen und kalten Wäldern. Wir müssen mit Erdlöchern als Toilette Vorlieb nehmen, waschen uns in fauligen Tümpeln, sind Tag und Nacht angekettet. Ich möchte vorschlagen, auf venezolanischem Gebiet ein ordentliches Gefangenenlager zu errichten, um zu verhindern, dass weitere Gefangene sterben. So Leutnant Balagonga, der seit 9 Jahren in der Hand der FARC ist. Auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt ist im Video zu sehen. Dank ihrer doppelten Staatsbürgerschaft stößt das Schicksal der Entführten auch in Frankreich und anderswo in Europa auf Interesse. Betancourts schlechte Gesundheit hat Präsident Sarkozy sogar zu einer persönlichen Fernsehbotschaft an den FARC-Chef Marulanda veranlasst. Dass auch Frankreich bei seinen Vermittlungsbemühungen schon einmal von Uribe vor den Kopf gestoßen wurde, erhöht den Druck auf Kolumbiens Regierung, Vermittlungen erneut zu genehmigen. Chávez würde die Bemühungen höchstens indirekt unterstützen. Direkte Kontakte mit seinem Amtskollegen hat er wortreich ausgeschlossen. Jetzt hat Uribe zumindest angekündigt, einer 30-tägigen Entmilitarisierung einer dünn besiedelten Region im Süden des Landes zuzustimmen, um einen Gefangenenaustausch zu ermöglichen. Allerdings hat sich seine Meinung zum Thema neutrale Zone schon mehrfach geändert. Letztendlich ist für Uribe vor allem von Belang, dass er seit 7 Jahren Wahlen gewinnt mit einer Politik der kompromisslosen militärischen Bekämpfung der Guerilla. Auch die FARC sehen das Thema Gefangenenaustausch eher als Öffentlichkeitsarbeit, um sich zu einer seriösen Konfliktpartei aufzuwerten und die ungünstigen Schlagzeilen über die Verquickung mit dem internationalen Kokainhandel ein wenig auszubalancieren. Mit der derzeitigen Regierung, die bis 2010 gewählt ist, will die Guerilla keine Friedensverhandlungen führen. Zu tief sitzt das Misstrauen gegen Uribe, dessen Handeln, egal was er tut, nur als weiterer Schachzug zur Zerschlagung revolutionärer Bewegungen und zur Festigung eines diktatorischen Regimes bewertet wird. Dass die Boten, die vor wenigen Tagen die Briefe und Videoaufzeichnungen der Gefangenen übermitteln sollten, abgehört und kurz vor der Übergabe inhaftiert wurden, hat dieses Misstrauen nur bestätigt.
Dutzende gelber Gabelstapler surren in der Mittagshitze wie ein Schwarm aufgeregter Bienen über den Hafenkai. Sie verladen mächtige Paletten mit Tropenfrüchten, auf vielen prangt das Siegel für fairen Handel. Auf die großen Handelsschiffe, die hier im kostarikanischen Karibikhafen Puerto Limón festgemacht haben. In den beiden Geschwisterhäfen Moín und Limón schlägt das Herz, das die gesamte Region am Leben hält. Und das ist nun in Gefahr, denn die Regierung des rechten Sozialdemokraten Oscar Arias Sanchez hat angekündigt, die öffentliche Hafengesellschaft Chapdeva zu privatisieren. Die Limonenser sorgen sich nicht nur, weil die Privatisierung eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die 1200 Mitarbeiter der Hafengesellschaft bedeuten dürfte. Heute profitieren nämlich nicht Großaktionäre von den Hafeneinnahmen, sondern die gesamte Bevölkerung. José Lobo arbeitet als Kranführer im Hafen und erklärt die soziale Dimension.
Der Einfluss der Hafengesellschaft Chapdeva auf die Entwicklung unserer Provinz ist sehr groß, insbesondere weil die örtlichen Ressourcen begrenzt sind. Mit den Einnahmen werden Dinge finanziert wie Schulen, Gesundheitszentren, Straßen und Kleinkredite für Bauern. In der Öffentlichkeit ist davon leider wenig bekannt.
Längst ist nicht alles in Ordnung in den Karibikhäfen. Verladekräne stehen immer wieder still, weil wichtige Ersatzteile fehlen. Das sei die Konsequenz einer bewussten Politik des Managements, kritisiert die Gewerkschaft Srindra Hab, die mehr als 90% der 1200 Beschäftigten organisiert. Die Häfen würden heruntergewirtschaftet, damit die Privatisierung einfacher vonstatten ginge und den Investoren mehr Profit bringe. Aber Limon setzt sich zur Wehr. Die Gewerkschaft hat gemeinsam mit Kirchengemeinden und anderen Anwohnern Nachbarschaftskomitees ins Leben gerufen, um die Privatisierung zu verhindern. Denn ohne die soziale Funktion der Hafenverwaltung würde die Lage in der ärmsten der 7 Provinzen des mittelamerikanischen Costa Rica noch unerträglicher werden für jene, die wenig haben oder gar nichts. Während der Debatte um das CAFTA-Freihandelsabkommen hat die Regierung nicht über geplante Hafenprivatisierungen gesprochen. Das Abkommen zwischen den USA, Mittelamerika und der Dominikanischen Republik sieht zahlreiche Privatisierungen vor, zum Beispiel bei Telekommunikation und Sozialversicherung. Dagegen entspann sich Widerstand, aber die Häfen wurden unter der Hand verhandelt. Das denkt zumindest Gewerkschaftssprecher Leroy Perez, der von einer Hidden Agenda, einer versteckten Agenda der Herrschenden spricht.
Pero de esta agenda oculta está, digamos, el compromiso que aparentemente adquirió el gobierno con las transnacionales.
Bestandteil der Hidden Agenda ist das Versprechen der kostarikanischen Regierung an die USA und internationale Großkonzerne, die Häfen zu privatisieren. In Punta Arenas haben sie das mit Puerto Calderas bereits getan. Nun wollen sie das Gleiche mit Limon. Und das ohne jede Berechtigung. Niemand kann belegen, dass die Privatisierung zur Effizienzsteigerung beiträgt. Es ist ein Ausverkauf, mehr nicht.
Einen ersten wichtigen Erfolg haben die Gegner der Hafenprivatisierung erreicht. Die landesweite Versammlung der patriotischen Komitees, welche gegen CAFTA und Neoliberalismus streiten, hat die Verteidigung der Häfen zu ihrem Anliegen erklärt. Wie Telekom, Energiewirtschaft und Sozialversicherung gehöre das öffentliche Eigentum zu den Grundfesten des Sozialstaates Costa Rica, den sie erhalten wollen. Mit einer knappen Mehrheit von 51% hatten sich die CAFTA-Befürworter im Oktober beim ersten Referendum in Costa Rica durchgesetzt. Trotzdem geben die Kritiker ihren Widerstand im und außerhalb des Parlaments gegen die Umsetzungsagenda nicht auf. Zum einen, weil sie die Gültigkeit des Volksentscheides anzweifeln und zum anderen, weil das Gesetzespaket in vielen Punkten über das hinausgehe, was CAFTA vorschreibe. Noch sind die Hafenbeschäftigten in Limon verhandlungsbereit, aber sie bereiten auch schon die nächste Phase ihres Widerstandes vor, einen Streik. Am besten gemeinsam mit den Kollegen der anderen öffentlichen Betriebe, die von der Privatisierung bedroht sind.
Les jeunes qui agissent par réflexe, ils veulent du bling bling. Bolivien hat ein spannungsgeladenes Wochenende hinter sich. Während in der Hauptstadt La Paz zehntausende Menschen zusammen mit Präsident Evo Morales die neue Verfassung feierten, erklärten sich gleichzeitig vier Provinzen des Landes für autonom.
Bolivien befindet sich derzeit in einer äußerst fragilen politischen Lage. Die von vielen Beobachtern nicht mehr für möglich gehaltene Verabschiedung der neuen Verfassung erfolgt in einem Moment, in dem sich die bolivianische Gesellschaft deutlich polarisiert hat. Da ist auf der einen Seite die indigene Bevölkerung, die im Andinenhochland lebt und die Mehrheit der Bolivianer ausmacht. Unter ihnen hat die Regierung Morales ihre Basis. Auf der anderen Seite stehen die europäisch geprägten Bolivianer des Tieflandes und der Übergangsregionen. Zwar sind sie in der Minderheit, jedoch verfügen sie aufgrund der natürlichen Bodenschätze Erdgas und Erdöl im Gegensatz zu den Bewohnern des Hochlandes über Reichtum und Wohlstand. Hier dominiert die konservative Opposition. Und hier in den Tieflandprovinzen Tarija, Santa Cruz, Beni und Pando haben am gleichen Tag der Übergabe der neuen Verfassung die Präfekten in großen öffentlichen Kundgebungen die Autonomie ihrer Provinzen erklärt.
Die Spannungen und Gegensätze zwischen den gesellschaftlichen Gruppen Boliviens reichen bis in die spanische Kolonialzeit zurück. Eskaliert sind sie allerdings, seitdem der zur Volksgruppe der Aymara gehörende Morales im Januar 2006 sein Amt als erster indigener Präsident Boliviens antrat. Eines seiner wichtigsten Anliegen war die Erstellung einer neuen bolivianischen Verfassung. Am 6. August 2006, dem Datum der bolivianischen Unabhängigkeit, wurde die sogenannte Asamblea Constituyente, also die verfassungsgebende Versammlung, einberufen. Nichts weniger als die Neugründung des Staates Bolivien hatten die ursprünglich 255 Mitglieder dieses Gremiums als Aufgabe bekommen. Vertreten waren alle wichtigen politischen Gruppierungen Boliviens, inklusive der Oppositionsparteien. Das Ergebnis sollte genau ein Jahr später, im August diesen Jahres, den Bolivianerinnen und Bolivianern feierlich übergeben werden.
Doch dazu kam es nicht. Die ersten 7 Monate waren von endlosen und vor allem fruchtlosen Debatten über den internen Abstimmungsmechanismus geprägt. Nachdem diese reine Verfahrensfrage zumindest teilweise geklärt war, erfolgte durch die Einrichtung von insgesamt 21 Kommissionen der Beginn der eigentlichen Arbeit der Versammlung, die Redaktion eines Verfassungstextes. Die Kommissionen beschäftigten sich unter anderem mit der grundsätzlichen Frage nach regionaler Autonomie, mit Bildung und Interkulturalität, mit erneuerbaren Ressourcen, Land, Umwelt und Territorium, mit der Coca-Thematik oder mit der grundsätzlichen zukünftigen Gestaltung Boliviens. In diesen Prozess flossen ebenfalls mehr als 3000 Vorschläge und Forderungen von zivilgesellschaftlichen Gruppen ein. Geprägt war der Prozess aber auch durch die teils gewalttätigen Streitigkeiten zwischen Regierungslager und Opposition und die gegenseitige Blockadehaltung.
Mit der Übergabe der neuen Verfassung an diesem Samstag, den 15. Dezember, an Präsident Morales, ist die Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung nun formell beendet. Diese neue Verfassung ist weitgehend ohne die Beteiligung der Opposition zustande gekommen. Die insgesamt 411 Artikel sind von nur noch 164 der ursprünglich 255 Mitglieder abgesegnet worden. Die neue Verfassung betont explizit die multiethnische Zusammensetzung Boliviens und gewährt allen Bolivianern die gleichen Rechte. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein weiterer wichtiger Punkt. Zusätzlich orientiert sie sich an ethischen Prinzipien aus der indigenen Kultur, wie beispielsweise die Selbstverwaltung indigener Gemeinden nach eigenen Regeln und Gesetzen. In Fragen des Besitzes und der Wirtschaftsform soll ein Spagat zwischen staatlichen, privaten und kommunitären Konzepten versucht werden. Und nicht zuletzt soll die Ausbeutung der Bodenschätze nachhaltiger erfolgen und die Gewinne daraus gerechter verteilt werden.
Die maximale Größe des privaten Landbesitzes ist allerdings noch strittig. Diese Frage soll nun in einer Volksabstimmung geklärt werden. Eine zweite Volksabstimmung wird anschließend über den neuen Verfassungstext befinden.
Die chaotischen Zustände, die die gesamte Entstehung der Verfassung begleitet haben, scheinen nun endgültig ins Groteske abzugleiten. Die 4 von der Opposition regierten Provinzen lehnen die Verfassungsänderung entschieden ab, da sie nicht nur ihre Rechte, sondern vor allem auch ihre bisher lukrativen Rohstoffeinkünfte beschneidet. Sie erwirtschaften 2/3 des Bruttoinlandsproduktes. Eine Verteilung ihres Reichtums auf die übrigen, verarmten Landesteile kommt für sie nicht in Frage. Die soziale, ethnische, wirtschaftliche und politische Teilung des Landes hat damit seinen bisherigen Höhepunkt erfahren. Die Regierung Morales bezeichnet die Autonomiebestrebungen des Tieflandes als undemokratisch und verfassungsfeindlich und will offene Abspaltungsversuche mit dem Einsatz der Armee unterbinden. Die 4 Provinzen erkennen die neue Verfassung nicht an und wollen schnellstmöglich eigene Gesetzgebungen formulieren, um ihre angestrebte Unabhängigkeit schrittweise zu zementieren.
Die internationale Unterstützung steht allerdings eindeutig auf der Seite von Morales. Die Generalsekretäre der Organisation amerikanischer Staaten und der Vereinten Nationen riefen zum Dialog und zur Achtung der Verfassung auf. Und an diesem Sonntag, nur einen Tag nach der Verfassungsübergabe, unterzeichneten die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet und ihr brasilianischer Kollege Lula da Silva zusammen mit Evo Morales in La Paz ein Abkommen. Das Projekt des Corredor Bioceanico sieht den Ausbau einer Schnellstraße von der brasilianischen Atlantikküste bis zur chilenischen Pazifikküste vor, quer durch Bolivien, und zwar sowohl durch das Tiefland als auch durch das Hochland. Jet set au bord de ta piscine avec du champagne et des minettes. La vie pour toi c'est high-tech, toujours du high-tech. Mais ta philosophie ne vaut pas un coupé. Ta voiture est brillante mais fais plutôt briller ton esprit. Tu contrôles ton image, à quoi ça sert si tu m'ennuies? Me faire les bijoux n'ont jamais fait les belles. Ça m'apporte de vouloir parader, tu te cries, tu te crames. Tu fais tout ce que tu peux pour te surveiller 24 sur 7 sans arrêter, c'est le plaire et le charme. Et du chasse de nature et tu te veux plus fort et plus beau. Mais au bout du compte, la victime revient au galop. Tu comptes contre les verbes, rien voir. T'auras pas mon respect en roulant dans une Jaguar. T'as beau accumuler toutes les richesses que tu veux, c'est pas pour ça que tu liras plus tes styles. Non mais je oui. Tu comptes contre les verbes, rien voir. T'auras pas mon respect en roulant dans une Jaguar. T'as beau accumuler toutes les richesses que tu veux, c'est pas pour ça que tu liras plus tes styles. Non mais je oui. Tu comptes contre les verbes, rien voir. T'auras pas mon respect en roulant dans une Jaguar. T'as beau accumuler toutes les richesses que tu veux, c'est pas pour ça que tu liras plus tes styles. Non mais je oui. Tu comptes contre les verbes, rien voir. T'auras pas mon respect en roulant dans une Jaguar. T'as beau accumuler toutes les richesses que tu veux, c'est pas pour ça que tu liras plus tes styles. Zu guter Letzt haben wir uns mit dem bolivianischen Botschafter Walter Manivelis über die Situation in Bolivien unterhalten. Über die Bedeutung einer neuen Verfassung sagt er:
Es el momento de hacer cambios históricos en el país.
Dies ist der Moment für historische Veränderungen im Land. Und deshalb hat sich die Regierung schon vor den Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung ausgesprochen, damit eine neue Form der Gesellschaft entstehen kann. Eine Gesellschaft, die einbezieht, an der die verschiedenen sozialen Gruppen teilnehmen können. Deshalb bedeutet die verfassungsgebende Versammlung die Schaffung eines neuen sozialen Miteinanders der Bolivianer für die Zukunft.
Die Provinzen des Tieflandes werden auch als Halbmond bezeichnet. Ihre Gouverneure fordern die Autonomie von der Zentralregierung und sprechen dabei im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Provinzen.
No tienen tampoco respaldo en esas regiones. Ellos asumen que tienen un gran respaldo.
Sie, die Oppositionsführer, haben keinen großen Rückhalt in diesen Gebieten. Sie denken das nur. Und die einzige Art, ihre Sicht der Welt und der Gesellschaft durchzusetzen, ist durch Gewalt, wie sie das bisher gemacht haben. Und der Präsident sagt, nein. Wir kommen aus der Kultur des Dialoges, aus der Kultur des Lebens. Wir wollen keine Gewalt. Das Volk soll an den Wahlurnen entscheiden, nicht mit Waffen. Denn letzten Endes muss die ganze Gesellschaft entscheiden und nicht nur einige wenige, die ihre Ideen mit Gewalt durchsetzen wollen, wie das bei den Präfekten des Halbmondes der Fall ist.
Como el caso de los prefectos de la media luna, por la violencia sus ideas.
Wie kann die drohende Spaltung des Landes noch verhindert werden?
Sí, hay un llamado de la sociedad civil. Son diferentes instituciones.
Es gibt einen Aufruf der Zivilgesellschaft. Es sind verschiedene Institutionen, die Kirchen, Journalisten, Gewerkschaften. Das bedeutet, dass es einen Konsens gibt. Das Land soll zur Ruhe kommen. Es soll einen Moment der Reflexion geben. Diese Forderung dient dazu, dass der Bevölkerung klar wird, dass wir in einer neuen Verfassung über die Zukunft der kommenden Generationen entscheiden. Die Opposition muss an die Interessen des ganzen Landes denken und nicht nur an die eigenen.
La oposición tiene que pensar en términos de país, no en términos de intereses personales.
Unser Mitarbeiter Thomas Gutmann befindet sich zurzeit in Bolivien. Er berichtet von Putschgerüchten, aber auch, dass ein möglicher Putsch keinen Rückhalt bei den Nachbarstaaten und auch nicht bei den USA findet.
Mejor es que haya debate político, que haya referéndum, que tardemos a soluciones de escalada violenta como estaba generando la media luna.
Es ist besser, wenn es politische Debatten oder Volksabstimmungen gibt, wenn wir uns Zeit lassen, anstatt eine Eskalation der Gewalt zu suchen, wie es der Halbmond tut. Das wollen wir nicht. Dazu kommt, dass es auch kein Nachbarland will. Auf internationaler Ebene ist Evo Morales nicht allein, sondern er kann auf die Unterstützung von vielen Ländern zählen. Denn in Bolivien entsteht eine neue Verfassung, an der sich viele Länder ein Beispiel nehmen werden. Denn diese Verfassung beinhaltet viele Rechte und Bolivien erklärt sich zu einem pazifistischen Staat. Es erklärt sich zu einem ökologischen Staat. Aber das gefällt den alten Eliten nicht. Sie wollen mit der Umwelt Geschäfte machen und sie wollen ihre Ideen mit Gewalt durchsetzen.
Ellos quieren hacer negocio con el medio ambiente y quieren imponer su idea a través de la fuerza.
Jedenfalls ist die Lage auch nach der verkündeten Autonomie ruhig geblieben. Und so bleibt die Hoffnung, dass die zerstrittenen Parteien doch noch einen Dialog finden, der die Situation der Menschen im ärmsten Land Südamerikas verbessern kann.
Diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.